Es gibt viele, die fesseln einen mit dem, was sie schreiben und also zu erzählen haben. Er hingegen versteht es, einen glücklich werden zu lassen im Zusammenhang, im Zuhören und im Lesen seiner Bücher. Sein Denken und sein Herz hat er dem Lesestoff und denen, welche diese manch einen sehnsüchtig machenden Wortelixiere vortrefflich zu mixen verstehen, verschrieben. Nicht umsonst wird gesagt, dass er, und ich habe das nur gehört, die umfangreichste private Bibliothek in Zürich sein eigen nennt. Und wie ich im Programmheft erwähnte, legt er sein Augenmerk sehr auf die sogenannten Außenseiter des Literaturbetriebs. Durch ein Gespräch über die Schriftstellerin Margit Bauer, die ich ungemein gerne zu Sprachsalz geholt hätte, lernten wir uns kennen. Sie habe dem Literaturbetrieb gänzlich den Rücken gekehrt, erklärte er mir, und wie mich begeistere ihn ihre Arbeit. Er ist für mich einer der sorgsamsten und umsichtigsten, was die Beurteilung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie deren Werke betrifft. Und dass wir alle die Mikrogramme von Robert Walser lesen dürfen, ist zu einem guten Teil ebenfalls sein Verdienst. Groß wie seine Büchersammlung ist sein Einsatz für die Randständigen unter den Schreibenden. Und wie und auf welche Weise er davon berichtet, ist seinerseits große Literatur. Heute wird er aus dem Band So schön beiseit Sonderlinge und Sonderfälle der Weltliteratur lesen. Einen herzlichen Applaus nun für Werner Murlan.
Vielen Dank für die liebenswürdige Einführung. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen etwas zur Anlage dieses Buches So schön beiseit sagen. Es ist sozusagen walsersch eingerahmt oder eingewickelt. Zu Beginn habe ich ein Motto gewählt nach einem frühen Text von Walser, der aus einem Prosakontext stammt, überschrieben der Dichter. Ich war so schön beiseit, so hübsch so schön beiseit. Am Ende des Buches habe ich eine Rede von 1986 aufgenommen, die ich bei der Grabverlegung von Walser gehalten habe. Alle 30 Jahre in der Schweiz werden die Grabreihen aufgehoben. Dann haben wir vom Walser-Archiv dafür gesorgt, dass Walser einen neuen Grabstein kriegen würde, und auf dem steht ein kurzes Gedicht, das Walser um die Jahrhundertwende verfasst hat, überschrieben beiseit. Ich mache meinen Gang, der führt ein Stückchen weit und heim. Dann ohne Klang und Wort bin ich beiseit. Da ist also die Rede davon, wie einer ganz folgerichtig und unspektakulär seinen Weg geht, der offenbar an einen Ort führt, wo der Dichter ganz bei sich ist, heim, zu Hause, wenn Sie so wollen, in einer splendid isolation. Der Ort ist von der Außenwelt abgeschnitten, fern vom Betrieb, von nicht zuletzt auch vom Literaturbetrieb, aber ohne Klang und Wort ist er eigentümlich von Tod umwittert. Es gibt eine frühere Fassung dieses Gedichts, und da lauten die letzten Zeilen: Dann ohne Klang und Wort bin ich befreit. Man kann da, wenn man will, die Autonomie des freischaffenden Autors anklingen hören, nämlich neben dem Vorzug der Ungebundenheit wird da auch das Gefährliche dieses Metiers pointiert. Das Tun des Dichters ist gefährdet, ist von Asozialität, gesellschaftlicher Ächtung bedroht und kann je nachdem in den Suizid münden. Literatur einerseits als Gefährdung, andererseits aber auch als Rettung. Für beides ist Walser ein lehrreiches Exempel. Walser hat während über 30 Jahren mit unglaublicher Tapferkeit seinen Weg zurückgelegt. Die Literatur war seine einzige Option und das ständige Arbeiten war natürlich auch von Abbrüchen bedroht. In der Berner Zeit hat Walser wirklich täglich 1 bis 2 Prosastücke verfasst, vielleicht auch noch 1, 2 Gedichte, hat keinerlei Pausen eingelegt, mit Ausnahme vielleicht am Wochenende einen Spaziergang. Und Walser hat diesen Abbruch auch befürchtet und er ist ja dann auch eingebrochen und hat seine letzten Jahrzehnte in einer psychiatrischen Klinik in Herisau verbracht. Es gibt zwischen dem Autor und dem Leser freilich auch eine gewisse Komplizität. Auch der Leser ist in meinem Sinn ein Sonderling, denn solange einer in ein Buch vertieft ist, ist er für die bürgerliche Strebsamkeit fürs Geldverdienen verloren. Nun hat Peter Pixel einmal gesagt, gibt es ja Leute, die sagen, ich würde ja auch nichts lieber tun, als den lieben langen Tag nur lesen, aber leider Gottes fehlt mir die Zeit dazu. Da hat Pixel gemeint, das sei etwa so, wenn einer sagen würde, ich wäre im Grunde genommen ein hochbegabter Kettenraucher, nur fehlt mir leider die Zeit, um dieses verruchte, verrauchte Tun auszuüben. Entscheidend für die Anlage des Buches war mir die Vielfalt des literarischen Phänomens, Vielfalt der Autoren, der Gattungen, aber auch der schriftstellerischen Naturelle. Der Sonderling gilt mir sozusagen als Garant für das Einzigartige, Unverwechselbare, das ich an der Literatur liebe. Ein Typus von Autor, der nicht ständig nach dem Markt schielt, sondern der eben beharrlich seinen Weg geht. Von daher auch die Bedeutung der Biografie, von der ich nicht ganz abgehen mag. Auch Avantgarde-Literatur ist existenziell gedeckt und nicht einfach aus den Fingern gesogen. Zum Beispiel das schwierigste Werk der Weltliteratur, Finnegan's Wake, ist auf jeder Seite lebensgeschichtlich unterfüttert. Dann wird man natürlich auch immer auf die Kriterien, auf die Auswahlprinzipien befragt. Und da gehe ich eigentlich streng nach dem Lustprinzip, nach subjektivem Geschmack vor. Es gibt ältere Werke, die sind noch so frisch wie am ersten Tag und andere, viel gefeierte Gebilde der Klassizität wirken leicht ein bisschen langweilig. So. Ich habe einmal mich zum Satz verstiegen, ich würde jederzeit einen Drittel von Goethes Gesamtwerk hergeben, wenn Raymond Chandler noch einen weiteren Kriminalroman geschrieben hätte. Damit will ich natürlich nicht behaupten, Chandler sei ein mindestens so oder ebenso bedeutender Autor wie Goethe. Man kann das ja auch ein bisschen auf der kulinarischen Ebene übertragen. Es macht wenig Sinn, ein Chateaubriand oder ein Tourne de Rossini mit einer Bratwurst zu vergleichen, aber ich denke, jeder kennt Lebenslagen, da ihm eine Bratwurst besser schmeckt als eben ein Tourne de Rossini. Sie können sich denken, dass ich kein Liebhaber des sogenannten Mainstreams bin, weder im gegenwärtigen Literaturbetrieb noch in der Literaturgeschichte. Auch die Literaturgeschichte wirft ihre Netze aus. Und was sich nicht in den Maschen verfängt, fällt halt eben durch. Da kann einer nur Pech haben, wenn er die falsche Gattung praktiziert, wenn er zum Beispiel keine Romane schreibt. Alfred Polga, der Wiener Feuilletonist, ist meiner Meinung nach einer der ganz großen Stilisten der deutschen Literatur. Man kann eine ganze Girlande erlauchter Namen beschwören, lauter geschmacksversierte Literaten, die nur das Höchste von Polga gedacht haben. Tucholsky, Walter Benjamin haben ihn begeistert rezensiert. Musil hat im Sinne einer Hommage ein Interview mit Alfred Polga geführt. Und Josef Roth hat eine Zeit lang jedem, der es wissen wollte, gesagt, ich bin ein Schüler von Alfred Polga. Nur eben Polga hat nur kurze Prosa geschrieben, die sogenannte kleine Form, wie er sie nannte, praktiziert. Und von daher hat er es nicht weiter als zur Fußnote der Literaturgeschichte gebracht. Doch nun möchte ich Ihnen 2 Autoren dieses Buches vorstellen, die ich darin präsentiere. Die erste Autorin ist die japanische Hofdame Sae Shonagon, die ums Jahrtausend gelebt hat. Es gibt einen Manesse-Band ihres Kopfkissenbuchs, das ist eins der meistverkauften Manesse-Bücher, man findet es auch in den Schweizer Brockenhäusern. Es ist wohl ein typisches Geschenkbuch, aber ein gekauftes Buch und ein geschenktes Buch ist noch lange kein gelesenes Buch. Und ich habe den Verdacht, dass es relativ wenig gelesen würde. Ich habe es auch lange nicht lesen mögen und bin dann bei Elias Canetti auf eine Stelle gestoßen in seinen Aufzeichnungen, wo zu lesen war, auch Japan aus Japan hat man literarische Tagebücher, die es an Subtilität und Präzision mit Proust aufnehmen können. Das Kopfkissenbuch der Hofdame Sae Shonagon, das vollkommenste an Aufzeichnungen, das ich überhaupt kenne. Das habe ich mir gerne gesagt lassen und habe es dann auch gelesen und mich seither verschiedene Male damit befasst. Ich lese Ihnen zunächst den Text, den ich über Sae Shonagon und ihr Kopfkissenbuch geschrieben habe, und anschließend ein kleines Stückchen aus dem Zusammenhang des Kopfkissenbuchs. Ich habe meinen Text überschrieben mit dem Titel »Die Wonnen der Aufzählung«. Das Gütesiegel des Klassikers, der wird den damit behafteten Büchern ihre Qualität absprechen, doch nur wenige lesen sie freiwillig und ohne geheimen Widerstand. Und nun gar ein 1000 Jahre zurückliegendes Exotikum aus Japan. Das schmeckt nach der Zumutung präliminarischer Kenntnisse, die erst noch erworben sein wollen. Man ist um Abwehrreflexe nicht verlegen. Dabei könnte man sich für einmal auf die Vorteile zeitlicher und kultureller Ferne besinnen. Zwar fällt es schwer, die Originalität solcher Gebilde angemessen zu beurteilen, doch gerade dieser Umstand birgt den Reiz, dass dem geneigten Leser überall aparte Befremdlichkeiten auflauern. Ungewohntes und Vertrautes reiben sich aufs Erhellendste aneinander, wobei man gut daran tut, die Mahnung von Ernst Bloch zu beachten: Nichts ist in der Fremde exotisch als der Fremde selbst. So hat es einen guten Grund, dass Kees Notebohm auf die Reise durch das heutige Japan das Kopfkissenbuch der Sae Shonagon mitnahm und der für jederlei Serialität empfängliche Peter Greenaway in seinem Film The Pillow Book diese unersättliche Reihenherstellerin als eine Art Vorläuferin entdeckte. Zweifellos sind die Aufzeichnungen der Hofdame Sae Shonagon unter einzigartigen Bedingungen entstanden. Die Heian-Periode, das goldene Zeitalter Japans, erlaubte der herrschenden Elite von Kyoto eine bis ins Aberwitzige verfeinerte höfische Kultur, die welthistorisch nicht ihresgleichen hat. Wissenschaft und kriegerische Zucht galten wenig neben dichterischen und kalligraphischen Fertigkeiten, Musik, Tanz und einer anmutig zu befolgenden Etikette. Angesagt war ein gepflegter Müßiggang, der durch Ausflüge, Spiele, Feste und vor allem Liebeleien in den Grenzen des Erträglichen gehalten wurden. Unter dem Diktat einer streng formalisierten Schicklichkeit konnten die Triebe freilich nicht so recht gedeihen. Fast jeder Lustgewinn musste mit komplizierten Höflichkeitsgesten und einem ad hoc ersonnenen und untadelig hingepinselten Gedicht bezahlt werden. Die Frauen waren zwar von der politischen Macht ausgeschlossen, gewannen aber im letzten Jahrhundert der Heian-Zeit in literarischen Dingen die Oberhand. Während die gebildeten Männer ihre Talente an chinesisch verfasste Geschichtschroniken vergeudeten, glänzten die Frauen durch die schmiegsame japanische Prosa ihrer Romane und Tagebücher. So viel steht fest: Die unter ihrem höfischen Rufnamen Sae Shonagon überlieferte, um 968 geborene Hofdame wusste sich mit diesen Verhältnissen ausgezeichnet zu arrangieren. Nach dem Tod ihres Vaters, eines angesehenen Dichters und Provinzgouverneurs, trat sie 25-jährig in den Dienst der 10 Jahre jüngeren Kaiserin Sadako. Darf man dem Kopfkissenbuch trauen, waren beide Frauen einander herzlich zugetan, was sich bei der Dienerin nicht von selbst versteht. Die ebenso stolze wie schlagfertige Sai Jonagon pflegte aus ihrer intellektuellen Überlegenheit keinen Hehl zu machen. Und da sie zudem die libertinistischen Gelegenheiten des Hofs unbefangen auskostete, stellte ihr die sittenstrenge Kollegin Murasaki eine düstere Zukunftsprognose. Zumindest verlieren sich ihre weiteren Lebensspuren im Dunkeln. Im Jahr 1000 starb ihre Gönnerin Sadako an den Folgen einer Geburt. Danach blieb Sai Jonagon nur noch kurze Zeit am Hof. Gerüchte erzählen von ihrem glanzlosen Dasein in Kyoto, einem einsamen Aufenthalt auf der Insel Shikoku, von später Armut und sogar von Trunksucht. Wahrscheinlich zog sie sich in ein Kloster zurück, wo sie um das Jahr 1025 starb. Zwei Hebammen waren an der Geburt dieses Werks beteiligt, die Kaiserin und die Langeweile. Erstere schenkte ihrer Favoritin einen Stapel ausgesuchten Papiers, den diese zu ihrem literarischen Kopfkissen erkor. Und die Langeweile sollte durch eben jenes tagebüchelnde Tun gelindert werden. Die Heimlichkeit des Kopfkissens diente der Autorin nicht etwa dazu, intime Geständnisse abzulegen, sondern vielmehr als Lizenz, alles niederzuschreiben, was ich mit eigenen Augen gesehen und in meinem Herzen gedacht habe. Spontaneität war erwünscht, aber die vollblütige Literatin war natürlich viel zu ehrgeizig, um auf höchste ästhetische Ansprüche zu verzichten. Daher stehen ihre Notate inhaltlich wie formal im Zeichen der Sammlung und Zerstreuung. Unverkennbar ist ihr Bemühen, möglichst viele Aspekte des höfischen Alltags einzufangen, und befielen sie bisweilen Skrupel, da ihr auch merkwürdige und unerfreuliche Dinge in den Sinn kamen, wäre sie von ihrem enzyklopädischen Prinzip niemals abgewichen. So berichtet sie denn von ihren literarischen Exploits, etwa wie es ihr gelang, ein in die Runde geworfenes Zitat mit einem ähnlich hintersinnigen Bildungsversatzstück zu ergänzen, doch sie verschweigt auch nicht die kaiserliche Rüge, die sie empfing, als sie und ihre Gefährtinnen einmal versäumten, den Ruf des Kuckucks zu bedichten. Eine Jahreszeit, einer Tagstunde, einer Wetterlage, einem Raum und einer Konstellation von Menschen entsprechen jeweils bestimmte Begebenheiten. Was solche Voraussetzungen an kombinatorischen Zutaten noch erübrigen, einen Wolkenzug, einen Lichteinfall, die Farben eines Kleides, den Duft einer Blume oder den Klang einer Flöte, stiftet ihr unfehlbarer Geschmack. So halten sich ihre Schilderungen in der Schwebe zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte. Insbesondere schwelgt sie mit ihrer Neigung zu Systematik und sprunghafter Fantasie in Listen, welche die Welt in positive und negative Erlebnisbereiche aufteilen. Offenbar feiert hier ihre japanische Sprachkraft Triumphe der Genauigkeit, wo im Deutschen zumeist nur ein blässliches Adjektiv zur Verfügung steht. Sai Jonagons Aufzählungen sorgen aber auch in unserer Sprache hinlänglich für Überraschungen. Ich zitiere: Was das Herz erfreut, ein eiliger Kutscher sowie ein Boot, das flussabwärts fährt, und ein Schluck Wasser, wenn man mitten in der Nacht erwacht. Was einem Schrecken einflößt, eine Brandstätte, gewiss ebenso wie eine stachlige Wasserlilie. Was verwirrend und befremdend wirkt, die Innenseite einer Stickerei, nicht weniger als Katzenohren von innen. Was fern, doch nah ist, das Paradies und der Abstand zwischen Mann und Frau. Was nahe, doch fern ist, kaltherzige Geschwister, Verwandte, der Zickzackweg auf den Berg Kukurama, die Zeit vor dem Jahreswechsel. Und wenn unsereinen das nächtliche Treiben der Mücken manchmal am Sinn des Daseins zweifeln lässt, könnte mich das euphemistische Wohlwollen der Autorin beinahe mit dieser Plage versöhnen. Sie schreibt nämlich: Ihr Herumfliegen verursacht einen unangenehmen Luftzug, der schwach, aber recht spürbar ist. Fürwahr, Sai Jonagons zarter Umgang mit Papier und Schreibpinsel macht geneigt, noch etwas länger auf dieser Erde zu verweilen. Und jetzt lese ich Ihnen ein ganz kurzes Stück, das überschrieben ist, die schmollende Geliebte. Eine junge Dame hat sich wegen einer Kleinigkeit aufgeregt. Sie grollt ihrem Geliebten und verlässt das Bett, das sie mit ihm teilte. Der Mann redet in Güte auf sie ein und meint, sie solle doch wieder zu ihm kommen. Sie ist jedoch noch immer unvernünftig und schlechter Laune, und da sie anscheinend zu dickköpfig ist, erklärt er, nun ganz wie du willst, und damit zieht er sich die Decke über den Kopf. Kaum ist er etwas eingeschlummert, fängt sie zu frieren an, denn ein leichtes Nachtgewand ist alles, was sie am Körper hat, und man befindet sich mitten in der kalten Jahreszeit. Es ist schon spät, und alle Welt ist um diese Zeit in tiefen Schlaf versunken, so weiß sie nicht, was sie machen soll. Sicherlich wäre es besser gewesen, den kleinen Streit etwas früher zu beginnen, um ihn auch früher beenden zu können. In der Dunkelheit bekommt sie es sogar mit der Angst zu tun. So tastet sie sich langsam zur gemeinsamen Lagerstätte, hebt die Decke etwas hoch, schlüpft hinein und legt sich reuevoll an die Seite ihres Geliebten. Da bemerkt sie, dass er sich die ganze Zeit den Anschein gegeben hat, als ob er geschlafen hätte. »Na, willst du nicht etwas länger böse sein?« sagt er. »Wie ärgerlich!« Und der zweite Autor, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist der Berliner Feuilletonist Victor Aubertin. Ich habe den Text überschrieben mit »Der Grand Seigneur unter dem Strich«. Ohne Zeitung kein Feuilleton. Die Allianz mit dem Journalismus ist der kleinen Form, wie Alfred Polgart die von ihm gepflegte Gattung unter tunlicher Umgehung ihrer Herkunft nannte, zumeist übel ausgelegt worden. Dabei hat dieses Umfeld den Texten und ihren Urhebern auch zum Guten gereicht. Nicht nur haben letztere in der Blütezeit des Feuilletons ein bequemes Auskommen gefunden, der rasche Verzehr der Zeitungen hat auch den Blick der Autoren auf flüchtige, leicht übersehene Phänomene des Alltags gelenkt. Mochte sich oberhalb des Strichs die Seriosität von Politik und Wirtschaft blähen, war unterhalb desselben, gemäß dem schönen Buchtitel von Peter Altenberg, erwünscht, was der Tag mir zuträgt. Nämlich Impressionen, Gedanken, Erwägungen, die dem Leser ein paar Minuten der Erheiterung boten. Bedeutsamkeit wurde mit Bedacht vermieden, was nicht hindert, dass diese scheinbar anspruchslosen Texte oft mehr Tiefsinn und vor allem eine feiner gearbeitete Prosa offenbarten als manch ausladendes Gebilde der hohen Literatur. Welche Qualitäten befähigen zum guten Feuilletonisten? Im Fall des Berliner Victor Aubertin könnte man meinen, die geeignete Ahnenreihe. Zwar hat den Antimilitaristen Aubertin wenig gefreut, dass er 1870 zur Feier des jüngsten preußischen Sieges über die Franzosen Victor getauft wurde. Umso lieber berief er sich auf den aus Frankreich emigrierten Großvater, der am Hof Friedrich Wilhelms IV. Zum Küchenmeister avancierte. Sind Aubertins Skizzen ohnehin kulinarisch zubereitet, enthalten sie unzählige Huldigungen an die Seligkeiten des Essens und Trinkens. Die Mutter wiederum hat seine Liebe zur Kunst und Literatur gefördert. Und schließlich ist er exakt in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters getreten. Nach einem Studium der Germanistik und Kunstwissenschaft versuchte er es vorerst mit der Schauspielerei, um zuletzt auf Lebenszeit beim Journalismus zu landen, den er freilich nach höchst eigenem Gusto betrieb. Als Nachtredakteur des Berliner Tageblatts sorgte er für einen Eklat, da er die Entdeckung des Südpols unter der Rubrik »Letzte vermischte Nachrichten« eindrückte. Mit der Begründung, es handle sich bei dieser Unternehmung lediglich um das Pünktchen auf einem längst bekannten I. Daraufhin schickte das Blatt den soignierten Bohemien als Korrespondenten nach Paris und Madrid, wo er wiederum eher die Ergebnisse seines Flanierens als politische Haupt- und Staatsaktionen festhielt. Allerdings wurde es bei Kriegsausbruch für ihn ernst. Da Aubourdin seine Heimreise nach Deutschland etwas spät antrat, wurde er in Besançon verhaftet und für 3 Jahre unter dem Verdacht der Spionage nach Korsika spediert. 1928 starb er an den Spätfolgen eines Nierenleidens, das er sich während jener Haft zugezogen hatte. Einige Wochen zuvor ward dem Katzennarr immerhin vergönnt, im römischen Kolosseum unter seinen geliebten Tieren den gesunden Menschenverstand einzubüßen. In der gemächlichen Bewegung und im Innehalten gewinnt Aubourdins Kurzprosa ihr Wesen, das sie in der Form von Plaudereien nach außen kehrt. Ihre Condition littéraire ist die Muße, die nicht nur zum sorgsamen Beobachten und Schreiben einlädt, sondern auch als moralische Instanz dient. Aubourdin verabscheute die Geschwindigkeit, wo immer er sie antraf, im Verkehr, in der Arbeitswelt, bei dem in der Schweiz eingeführten Brauch, die Leichenzüge durch automobilistischen Transport zu ersetzen, oder bei der künstlich gesteigerten Produktivität von Legehennen. Auf neuzeitliche Errungenschaften der Zivilisation war er grundsätzlich schlecht zu sprechen und somit auch auf das Land, das jene vorantrieb, Amerika. Und wenn in die Jetztzeit allzu stachelige und übel riechende Blüten trieb, hielt er sich an die Relikte der Vergangenheit oder flanierte durch die Geschichte. Auf diesen Streifzügen bewahrte ihn wiederum der scharfe Blick des Müßiggängers, der neben der klassischen Säule auch den an sie gelehnten Bettler entdeckt, davor, die Vergangenheit zu idealisieren. Über manchen seiner geschichtlichen Anekdoten könnte als Motto Walter Benjamins Satz stehen: Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. So beschreibt er ähnlich lakonisch, wie die Geschichte mit ihren Opfern umspringt, einen Folterknecht des Dreißigjährigen Krieges. Ich zitiere: Das war Pascal, früher Page der Herzogin von Clèves, der aus dem Dienst in das wilde Zeitalter fortgelaufen war, weil ihm das Töten mehr Spaß machte als das Parfümspritzen. In solchen Miniaturen ist es Aubourdin vornehmlich um die Kehrseite der Medaille zu tun, nämlich um das, was die offizielle Überlieferung unterschlägt. Daher beginnt seine prächtige Geschichte vom Ende des Odysseus dort, wo das homerische Epos abbricht, nämlich nach der siegreichen Heimkehr des Helden. Sein Odysseus bemüht sich vergeblich, die 20-jährige Hypothek seiner Irrfahrten zu Hause abzutragen. Er findet einfach keine Zuhörer. Und indem er sich am heimatlichen Strand nach der früheren Heimatlosigkeit sehnt, flüsterten nur für ihn selbst seine Lippen unaufhörlich den unsterblichen Bericht. Wenn sogar die kleinen Freuden des Lebens, die Gastronomie, die Lektüre eines guten Buches keinen Trost mehr gewähren, beschwört Aubourdin mit Vorliebe die Natur, etwa das Wachstum einer Rose oder die unschuldigen Regungen eines Tieres, Vorgänge, die an eine von Menschen unbeeinträchtigte Schöpfung erinnern. Von einer Wiederkunft paradiesischer Zustände scheint er sich indessen wenig versprochen zu haben. Ich zitiere ein kleines Prosastückchen. Als Dante vor der Hölle ankam, da waren seine Augen scharf und böse wie die des Sperbers und blickten in alle Ecken und Winkel. Und da sah er die Inschrift, die über dem Tore stand und die lautete: Lasciate ogni speranza voi gentrate. Als Dante am Paradies ankam, führte er Beatricen leise an der Hand. Da sah er nichts als das Licht ihrer Augen und das Schreiten ihrer florentinischen Füße über die Perlmuttergefilde der Seligkeit. Und deshalb bemerkte er es nicht, dass auch über der Paradiesestür eine Inschrift stand, die da lautete: Lasciate ogni speranza voi gentrate. Und jetzt lese ich Ihnen noch einen kurzen Text vor, überschrieben Für und Wider. Soll der Mensch Alkoholiker sein oder Anti-Alkoholiker? Das ist eine der großen Fragen, die das Zeitalter bewegen. Auf diese Frage gibt es nur eine vollständig befriedigende Antwort: Man soll beides sein. Selbstverständlich nicht gleichzeitig, das geht leider nicht, aber nacheinander und abwechselnderweise. Nämlich so: Der Streit kommt nur daher, dass die Gegner einander nicht kennen. Der Temperenzler weiß nichts von der Festlichkeit eines Glases Mosels, so am Sonntagstisch genommen wird, deshalb schmäht er den Wein. Der Alkoholiker seinerseits hat nie erfahren, wie ein wochenlanges Trinken von Lindenblütentee auf die Magensäfte, Herzklappen usw. so wirkt und macht sich über die Mäßigkeit lustig. Wenn man die Sache abwechselnd betreibt, lernen wir die Vorzüge beider Systeme schätzen und der Streit ist aus. Ich beispielsweise trinke meistens ziemlich. Aber alle Vierteljahr mache ich einen Ruck und höre auf. Und dann ist es erstaunlich, wie sich mit diesem Ruck das Leben und überhaupt das ganze Weltall wandelt. Die tägliche Straße ist kürzer geworden. Die Treppe, die du ächzend stiegst, springst du jetzt in einigen Sätzen hinauf. Und du selbst bist in den Kleidern um Zentimeter gewachsen. Freilich ist der Tag etwas leer, aber spät abends nach aller Arbeit bist du noch klar genug, um ein schwieriges Kapitel Montaignes zu verstehen und in allen seinen syntaktischen Phasen zu genießen. Und nachdem dieser Zustand genügend gedauert, oh, welch ein Prangen ist's, wenn das erste Glas Bordeaux über die ausgedörrten Schluchten des Innern niedergeht. Junge Keime sprießen rührend, hastige Blumen entfalten sich und die Baumwipfel des Traums wiegen sich regenschwer. Auf jeden Fall steht es historisch fest, dass die Griechen getrunken haben wie die Bürstenbinder und deshalb das geistig fruchtbarste Volk der Zeitläufte gewesen sind. Und als Sophokles starb, setzten die athenischen Stadtverordneten auf sein Grab ein Bronzebild des Trinkgottes Dionysos, den sie als den Vater der Tragödie und aller Kunst anzuschauen, sich mit Recht vermaßen. Dagegen ziehen die Amerikaner das Kauen von Gummi vor. Man steckt ein Stück Hartgummi in den Mund und kaut es, was eine erfreuliche Zunahme des Speichelflusses zur Folge hat. Wer eine Pause machen will, der holt das Gummistück aus dem Munde hervor und klebt es unter die Tischplatte, von wo er es später wieder nehmen und aufs Neue genießen kann. Doch ist dabei Vorsicht geboten. Es kommt häufig vor, dass man versehentlich ein fremdes Gummistück nimmt, das ein Geschäftsfreund unter der Tischplatte vergessen hat. Damit möchte ich schließen.